Bayern ist besser als unter Guardiola, so schwärmte Lothar Matthäus bei Sky nach dem Wiesengipfel am Wochenende. Eine steile These, die wir heute überprüfen, heute am Montag, und das ist der 30. September.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fieberpitch-Podcast. Wir ziehen heute also die Lehren aus dem Wiesengipfel vom Wochenende für den weiteren Saisonverlauf natürlich und speziell für die anstehenden Aufgaben in der Champions League. Und wir ordnen die steile These von Lothar Matthäus ein bisschen ein. Und das machen wir mit einem intimen Kenner der Säbener Straße, dem Bayern-Experten von Sport 1 als Chefreporter und Podcaster. Hautnah dran, Stefan Kumberger ist da. Hallo.
Grüß dich, Malte. Hallo.
Schön, dass du dabei bist, dass wir dich noch erwischen, denn Champions League heißt ja auch für dich und nicht nur für die Bayern Reisetätigkeit. Aston Villa ruft, du bist selbstverständlich mit dabei.
Ja, richtig. Dienstag geht's los. Ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen verwirrt, so wie es Manuel Neuer gegangen ist. Der wusste beim Interview im ZDF auch nicht, ob Dienstag gespielt wird oder Mittwoch. Und dann kam er drauf, ach ja, okay, wir fliegen ja am Dienstag. Ja, es ist eine heiße Phase jetzt. Kommen ja viele, viele wichtige Spiele auf die Bayern zu und da bin ich dabei.
Du bist dabei und warst am Wochenende auch dabei. Da kommen wir gleich noch drauf. Gucken wir erstmal noch ganz kurz ein bisschen voraus. 26. Mai 1982 im De Kuip in Rotterdam. Du hast dich natürlich vorbereitet. Oder weißt du es auch noch aus der eigenen Erinnerung, dass die Bayern mal gegen Aston Villa in einem Europapokalfinale der Landesmeister gespielt haben?
Also so alt bin ich noch nicht, aber ich bin alt genug, dass wir früher keine Handys oder Ähnliches hatten. Wir mussten uns noch alte Fußballbücher aus den Schränken ziehen, die irgendwelche größeren Geschwister oder Väter da hatten. Und deswegen weiß ich das. Und ich komme ja aus Rosenheim und mit Günter Güttler ist jemand lange Zeit im Rosenheimer regionalen Fußball unterwegs gewesen, der tatsächlich in dem Finale aufgelaufen ist.
Günter Güttler, großer Freund und enger Freund von Lothar Matthäus.
Ja, und vor allem war er mal Co-Trainer von Peter Neururer. Wenn man den trifft, dann erzählt er gern von diesem Landesmeister-Pokalfinale. Von dem her war mir das schon präsent.
Ich hatte es auch aus Büchern. Ich war damals zwar 4 Jahre alt, aber aktive Erinnerung an dieses Spiel, was die Bayern dann ja auch 0-1 gegen Aston Villa damals verloren hatten, habe ich auch nicht mehr. Seitdem ist bei beiden Clubs ja eine ganze Menge passiert. Aston Villa eher nach unten gegangen, Mittelmaß, auch zwischendurch mal abgestiegen. Jetzt offensichtlich wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben, die Bayern in Europas Spitze und nicht mehr wegzudenken. Und natürlich auch gesetzt für die neue Club-WM. Die findet ja dann Ende der Saison statt in den USA. 11 Spielstätten in den USA, die wurden am Wochenende enthüllt und Gianni Infantino, wie er ja immer sehr unbescheiden ist, verspricht schon wieder das Blaue vom Himmel, hat gesagt, ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte und meint das natürlich ein besonders wichtiges Kapitel. Hättest du das gebraucht, dieses Kapitel?
Nee, nicht wirklich. Also da sind wir wieder beim Thema Alter. Also mir hätte es gereicht, wenn man den Weltpokal so ausspielt wie früher, mal schnell nach Japan fliegen oder nach Südamerika und da ein Spiel absolvieren und fertig. Aber es ist leider der Wille da bei sämtlichen Verbänden und vor allem bei der FIFA alles noch größer zu machen und über die Belastung brauchen wir ja gar nicht sprechen für die Spieler. Es kommen noch viele andere Dinge hinzu, wenn man sich bei den Top-Clubs umhört, wie die mit dieser Club-WM umgehen. Da bekommt man viele, viele Fragezeichen serviert, weil die Clubs selber noch nicht wissen, wie das Ganze organisiert wird, wie das auch mit Verträgen läuft, die am 30.06. auslaufen. Spielen dann die Spieler, die dann eigentlich schon bei einem anderen Verein sind oder in Rente sind, wie es bei Thomas Müller sein könnte, spielen die dann noch ein paar Tage mit oder wie ist das alles rechtlich einzuordnen? Also alles sehr seltsam. Ich persönlich als Fan brauche es nicht.
Nee, und offensichtlich die Fernsehsender auch nicht. Bisher hat sich ja noch keiner so wirklich gefunden, der das Ganze dann auch übertragen will. Also sind wir mal gespannt, was da passiert, aber wenden wir uns erstmal der Aktualität zu.
Das Thema des Tages.
Und das ist natürlich der Rückblick auf das Duell vom Wochenende zwischen Bayern und Leverkusen. 1-1 ging es aus. Ein Remis mit 2 Siegern, so hat es der Sportinformationsdienst geschrieben. Bayer Leverkusen zeigte, dass sie diszipliniert verteidigen können und stoppten den befürchteten Alleingang der Bayern. Und die Bayern selbst, ja, was können die aus deiner Sicht nach diesem Unentschieden für sich verbuchen?
Also ich habe es bei uns bei sport1.de geschrieben, ich halte Vincent Kompany für den Sieger des Trainerduells, weil ich schon das bewundernswert fand, dass er seine Linie knallhart weitergefahren hat, dieses hohe Pressing, dieses hohe Verteidigen, dieses Anlaufen, da hatte ich in den letzten Wochen ehrlicherweise schon Bedenken, ob das gegen Leverkusen auch funktionieren kann. Thomas Müller hat mir da nach dem Zagreb-Spiel in der Mixzone gesagt, nee, also wenn du vorne genug Druck auf den Ball hast, dann kannst du auch hinten drei Gegenspieler laufen lassen. Gar kein Problem, so kann man spielen. Und ich dachte ehrlicherweise, dass Vincent Kompany das Ganze anpasst, bisschen vorsichtiger wird. Mhm. Und das hat er nicht gemacht und dafür muss man ihn loben, dass er diese Dominanz zurückgebracht hat nach München, diesen Anspruch, die eigene Idee durchsetzen zu wollen, egal wer der Gegner ist. Von dem her kann sich Vincent Kompany, auch wenn es nur ein 1:1 war, schon als kleiner Sieger des Gipfels fühlen.
Und auch die Überzeugung, eben nach dem Rückstand wieder zurückzuschlagen, das war ja was, was in der letzten Saison bei den Bayern wirklich verschütt gegangen war. Da waren wir ja immer davon ausgegangen, sie geraten in Rückstand und dann ist das Spiel eigentlich auch gelaufen. Da war die Überzeugung nicht mehr da, dass sie das da noch drehen können. Jetzt sagt Lothar Matthäus, ich habe es eingangs schon mal gesagt, Bayern ist besser als unter Guardiola. Gehst du bei der These dann auch schon mit nach diesen ersten Eindrücken der Saison?
Naja, da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Also uns Journalistinnen und Journalisten wird immer gern vorgeworfen, dass wir die Leute hochjubeln und dann wieder ins Tal der Tränen schreiben oder rufen. Es sind wenige Spiele gespielt. Die Gegner waren nicht alle von der Qualität, wie es Bayer Leverkusen ist. Von dem her schön mal den Ball flach halten. Aber es ist schon so, dass die Bayern sich auf einem Weg befinden, der in Richtung Guardiola geht, der in Richtung Dominanz geht. Thomas Müller hat es vor der Saison gesagt, wir reden nicht über Titel, sondern wir müssen wieder an den Punkt hinkommen, dass wir die Überzeugung haben, jeden Gegner kontrollieren zu können. Da sieht man mal, was für kleine Brötchen mittlerweile in München schon gebacken werden, dass man erstmal wieder zu einer Überzeugung zurückkommen muss. Und da sieht man, wie viel da in den vergangenen Jahren eben verschütt gegangen ist. Von dem her, die Bayern sind noch nicht so gut wie unter Guardiola. Keineswegs. Aber sie sind auf einem guten Weg.
Und die DNA ist schon wieder erkennbar, dieses Mir ist an mir, diese Überzeugung dann eben ja dagegen halten zu können und auch das ein Spiel wirklich dominieren zu können. Du hattest Kompany schon angesprochen, für dich der Gewinner, nicht nur für dich, für ganz viele, sehr viele Lobeshymnen, die auf ihn jetzt einprasseln. Wie hat er es denn geschafft aus deiner Sicht, von der G-Lösung zur jetzt umjubelten Figur zu werden?
Da muss man an der Sävener Straße immer ganz vorsichtig sein. Da wird ganz genau beobachtet, ob man FG 1A, 1B-Lösung sagt, weil es gibt schon ein paar Trainer, die die Bayern nicht zur offiziellen Zählung hinzuzählen. Aber das nur am Rande. Ich glaube, dass Vincent Kompany vor allem durch eine menschliche Komponente es geschafft hat, den FC Bayern wieder dahin zu bringen, wo er jetzt ist. Gibt es knallharte Beispiele. Das sind zum einen Joshua Kimmich, der ja unter Thomas Tuchel ständig in der Diskussion war, ständig hinterfragt wurde, nicht das Vertrauen des Trainers bekommen hat, das er sich erhofft hat. Und Joshua Kimmich, wir wissen es, der hat feine Antennen, der weiß ganz genau, steht ein Trainer, steht ein Verein hinter mir oder nicht. Vincent Kompany steht hinter ihm, hat ihm gesagt, du spielst im Mittelfeld und schon blüht er auf und ist wirklich eine feste Größe. Und Ähnliches können wir bei der Jude Upamecano beobachten und auch bei Min Jae Kim, die ja in der vergangenen Saison immer Wackelkandidaten waren. Uli Hoeneß hat gesagt, den Dayot Upamecano muss man nur mal in den Arm nehmen. Und Min Jae Kim sagt nach dem Spiel gegen Leverkusen, ich bekomme jetzt mehr Anweisungen als zuletzt. Mhm. Also da merkt man schon, dass da stimmt es zwischenmenschlich. Die Spieler sind von der Spielidee überzeugt, aber ich glaube, Vincent Kompany kann jeden ganz genau so anfassen, wie er es braucht. Er betont ja auch immer wieder, dass er selbst ein großer Spieler war und ich glaube, da hat er sich aus den erfolgreichen Kabinen, in denen er unterwegs war, schon einiges mitgenommen an psychologischem Vorteil, sage ich mal.
Und kriegt natürlich dann auch entsprechend den Respekt entgegengebracht, den ja eigentlich auch Thomas Tuchel hatte, weil er ja auch als Trainer Erfolge gefeiert hatte und ja auch einen unheimlich guten Ruf hatte. Ich meine, man ist Champions League-Sieger. Aber diese Ansprache an die Spieler und gerade auch dieses Erklären seiner Taktik, kam das bei ihm zu kurz? Müssen die Spieler das genauer, hätten sie es genauer erklärt kriegen müssen, was er sich da vorgestellt hat?
Ja, ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, Thomas Tuchel hat eine sehr gute Idee vom Fußball gehabt, konnte sie aber nicht so umsetzen durch die Verletztenmisere der Bayern. Und er hat dann eins gemacht, was aus Sicht der Bayern-Fans schade war. Er hat die Dominanz abgelegt, das, was jetzt wieder da ist, und hat gesagt, wir richten uns sehr nach dem Gegner. Und die besten Spiele der Bayern gab es in der vergangenen Saison, wenn die Bayern den Ballbesitz mal hergegeben haben. Also zum Beispiel in London bei Arsenal oder in Dortmund oder zu Hause gegen Stuttgart. Das waren die besten bayerischen Spiele. Da hat Thomas Tuchel so ein bisschen Dominanz gegen Erfolg eingewechselt oder ausgetauscht. Und gleichzeitig, München ist ein heißes Pflaster und jeder Spieler und jeder Berater und jeder, der sich mit dem Verein beschäftigt, bekommt mit, was ein Trainer zum Beispiel auf Pressekonferenzen sagt. Und da bin ich Thomas Tuchel immer noch dankbar, weil ich bin froh, wenn Menschen ehrlich sind und offen sind. Da war er vielleicht manchmal ein bisschen zu offen. Hat sich da über Leon Goretzka entsprechend geäußert am Tegernsee, hat gesagt, da ist viel Luft nach oben und so weiter. Und das wirbelt natürlich so eine Kabinenchemie schon ein bisschen durcheinander. Und da ist Vincent Kompany deutlich vorsichtiger und äußert sich ganz ungern zu einzelnen Spielern. Und die Spieler danken ihm auch.
Mit Leistung, denn gerade die von dir angesprochenen Abwehrspieler sind ja unheimlich stabilisiert jetzt auch in den ersten Spielen. Das ging noch ein bisschen wackelig los gegen Wolfsburg, aber seitdem ist tatsächlich ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und das Meisterstück, wenn man so will, ich meine, Meisterstück ist jetzt ein sehr, sehr großes Wort und das hat zu viel Nebenklang, was ich da jetzt gar nicht mit beabsichtigt habe, aber auf jeden Fall die große Bewährungsprobe. Das war natürlich dann Leverkusen als erster wirklich richtiger Gegner, die natürlich aber auch, die vielleicht nicht so viel Druck gemacht haben, wie man erwartet.
Ja, also ich war ehrlicherweise bitterlich enttäuscht. Ich dachte, jetzt kommt Xabi Alonso mit seinem Flo Wirtz oder mit Boniface und Co. Ich bin ein großer Fan von Grimaldo. Ich dachte, die reißen da die Hütte ab und zeigen den Bayern da in der Allianz Arena, wo der Hammer hängt. Aber es war, ein Kollege hat das böse Wort vom Angsthasenfußball benutzt. Wenn man es andersrum sieht, kann man sagen, ja, clever, Spitzenmannschaft, reist nach München zum Top-Favoriten und nimmt dann einfach mal einen Punkt mit. Aber das große Feuerwerk, das sich viele gewünscht haben, war es nicht. Und daran ist Xabi Alonso schuld, in Anführungszeichen, weil er sich eben gegen ein Festival entschieden hat, sondern lieber rationalen Fußball spielen wollte.
Was ja in der aktuellen Situation von Leverkusen wahrscheinlich auch sinnvoller war, wenn man sich die ersten Auftritte anguckt, wo es ja dann auch im Defensivbereich doch noch sehr an Kompaktheit gefehlt hat.
Ja, ich habe nach der Partie ein Interview mit Robert Andrich geführt und der hat auch gesagt, wir mussten so spielen. Das hat uns gut getan. Wir wollten natürlich auch die Bayern in ihrem Rhythmus stören und wir können mit dem Punkt deutlich besser leben als die Münchner. Und wenn du mit der Haltung ins Spiel reingehst, dann war die Spielweise natürlich völlig verständlich. Und wer aus München einen Punkt mitnimmt, weil die Münchner eben gerade so gut drauf sind, hat am Ende recht und der Liga tut's gut, es bleibt spannend, niemand galoppiert davon, also Fußballfest war es nicht, aber kann ja auch mal ohne viele Tore gehen.
Und vor allen Dingen, wenn die Lage in München ruhig bleibt, trotz eines Remis, was wir ja auch in den letzten Jahren nicht immer hatten, den Fall, also vom Tegernsee hat noch keiner angerufen und sich beschwert.
Nein, Uli Hoeneß ist zurzeit, der ist überglücklich. Der war ja auch bei der Eröffnung des SAP-Gardens, der neuen Eishockey- und Basketballhalle im Olympiapark in München. Da war er schon sehr glücklich und sieht da jetzt schon die Basketballer des FC Bayern in eine neue Ära vorstoßen. Also vom Tegernsee hört man derzeit nichts Kritisches und da wird nicht gegrummelt, sondern der Erfolg steht für sich.
Wie erlebst du denn persönlich im Umgang den Trainer Vincent Kompany?
Sehr, sehr locker, sehr, sehr freundlich. Es gibt ja Trainer, da wären wir wieder bei Pep Guardiola, die halten uns Journalisten für schlechte Menschen oder für zumindest boshafte Menschen oder nicht wirklich am Fußball interessiert. Also Pep war jemand, der hat einen das schon spüren lassen, dass eine Pressekonferenz jetzt ehrlicherweise nicht zu seinem Aufgabengebiet gehört, sondern dass er jetzt noch 14.000 Videos anschauen muss von irgendwelchen Spielen. Das ist bei Vincent Kompany anders. Der geht auch mit uns in den Austausch und versteht auch unsere Fragen, warum wir etwas fragen, checkt dann immer gegen, wie ist denn mein Deutsch mittlerweile und so weiter. Also es ist ein angenehmes, wenn man es so sagen würde, ein gemeinsames Arbeiten mit dem Trainer und von Respekt geprägt und ansonsten, wie er auf dem Trainingsplatz auch auftritt, wenn wir mal beim Training dabei sein dürfen, sehr laut, sehr energisch. Da gibt es ja auch diese berühmten Videos, wo er in der Kabine rumbrüllt und so weiter. Also Anlegen braucht man sich mit ihm nicht als Spieler, weil er hat schon höchste Ansprüche.
Das musste er ja bisher in München dann zumindest noch nicht zeigen, in der Intensität, wie das in diesen Videos im Netz zu sehen ist. So, Vincent Kompany, wenn du jetzt das dann auch nochmal vergleichst, vielleicht dann auch mit Pep Guardiola. Du hast ihn angesprochen und hast gesagt, er hat sich diese Rolle von oder diese Idee der Presse gegenüber von Guardiola nicht abgeschaut. Wie viel Guardiola steckt denn sonst in Kompany, jetzt gerade vielleicht auch in der Trainingsarbeit? Weil er ja doch von Guardiola eine ganze Menge gelernt hat, lange unter ihm gewirkt hat und Kapitän war, verlängerter Arm.
Ja, also Vincent Kompany hat ein sehr großes Trainerteam. Das geht schon Richtung Guardiola, der ja auch seine vielen Experten hat, die Übungen, die wir beobachten können, sind auch deutlich komplizierter oder anspruchsvoller, als das zum Beispiel unter Carlo Ancelotti der Fall war. Beziehungsweise es herrscht ein ganz anderer Zug. Und du kennst es vom Training, dieses Rondo, in Bayern sagt man das Kreisall, wo dann zwei Leute in der Mitte den Ball hinterherjagen müssen. Das war unter Pep Guardiola, war das eine eigene Kunstform. Also wer da in der Mitte stand, der hat den Ball nicht bekommen, weil alle außenrum so konzentriert waren, so technisch versiert waren, so einen Ehrgeiz mitgebracht haben, selbst bei so einem Trainingsspielchen das Allerbeste zu geben. Und das beobachtet man jetzt mittlerweile auch wieder unter Vincent Kompany. Das sind so Kleinigkeiten. Das sind so Nuancen, die wir wahrnehmen können. Ansonsten schottet sich, da ist er wieder ganz der Guardiola-Schüler, Vincent Kompany gerne ab, hängt die Vorhänge vor, damit man nichts beobachten kann. Aber das sind so Dinge, die man auch bei den kurzen Trainingseinheiten beobachten kann.
Die hohe Konzentration, weil man jetzt wieder den Ernst der Lage erkannt hat aus deiner Sicht, weil man dem Trainer vielleicht auch gefallen möchte oder weil der interne Druck in der Mannschaft ja auch aufrechterhalten wird, dadurch, dass auf der Bank ja durchaus auch ziemliche Hochkaräter sitzen müssen. Das müssen wir nur mal die Sechserposition angucken. Kimmich und Pavlovic spielen, aber da ist ja noch jemand, der 55 Millionen gekostet hat und eigentlich sowas als Heilsbringer gefeiert wurde im Vorfeld, der arme Palinha, der jetzt zumindest aktuell keine große Rolle spielt.
Ja, ich gehe davon aus, dass er dann bald zum Einsatz kommen wird. Wir haben die knackigen Wochen ja angesprochen, aber es ist schon, es ist überraschend, wie die Fußballwelt sich manchmal drehen kann. Also João Palhinha wurde der deutschen Medienlandschaft oder den Fans und allen wurde ja eher verkauft als der Mann, den die Münchner brauchen. Also nur dieses eine Schräubchen muss gedreht werden, dann wird alles gut. Und dann kommt er endlich nach einem Jahr Hickhack zu einem Trainer, der ihn eigentlich gar nicht so sehr wollte wie der Trainer davor. Das wissen wir ja alle, dass Palhinha eigentlich der Wunschtransfer von Thomas Tuchel war. Und dann kommt er und spielt nicht, aber nicht, weil er irgendwie schlecht wäre. Er mosert auch nicht rum. Er sagt, ich bin bei einem sehr guten Verein. Warum sollte ich traurig sein? Sondern weil Joshua Kimmich zur alter Stärke zurückgefunden hat. Und natürlich, weil Alexander Pavlovic nochmal einen Schub gemacht hat und das Tor spricht für sich. Allerdings hat er davor auch die Ecke verschuldet, die zum Gegentreffer geführt hat. Aber solche Fehlerchen verzeiht man als Bayern-Fan natürlich eher, als wenn es dem 55-Millionen-Mann unterläuft.
Definitiv. Da ist man dann noch ein bisschen nachsichtiger, wenn es dann gerade so ein Jungtalent ist, der aber wirklich einen unheimlichen Lauf hat und ja im Moment dann auch gesetzt ist. Lass uns mal kurz auf Kimmich zurückkommen und sein Wiedererstarken. Zum einen hast du gesagt, er wird vom Trainer gestützt. Zum anderen hat er auch eine andere Rolle jetzt gefunden. Oder hat Tuchel vielleicht irgendwas bei ihm übersehen, was Kompany dann an Spielverständnis oder auch überhaupt an fußballerischer Klasse einfach erkannt hat und nur gesehen hat, okay, das ist jetzt etwas, was wir erst wieder rauskitzeln müssen, dadurch, dass wir ihn eben dann mal in den Arm nehmen.
Also unter Tuchel gab es ja die Maßgabe, am Anfang hat Joshua Kimmich im Mittelfeld gespielt und dann als klar war, dass Thomas Tuchel den Verein verlassen wird, hat er sich die Freiheit genommen, auf die Lieblingsposition von Joshua Kimmich nicht mehr Rücksicht zu nehmen und ihn rechts hinten hinzustellen. Das lief dann in Freiburg zum Beispiel, war es ein grauenhafter Auftritt, lief dann immer wieder besser und also da gab es nur Hopp oder Top, Mitte oder rechts außen. Und Vincent Kompany ist es gelungen, eine Position zu finden, eine schwimmende Position zwischen der Sechserposition und der rechten Außenverteidigerposition, die Joshua Kimmich extrem viel Freiheit gibt, die natürlich sehr viel Absprache benötigt mit dem eigentlichen Rechtsverteidiger beziehungsweise auch mit seinem Sechser-Partner. Also da muss viel geredet werden und das tut Joshua Kimmich. das ist eine Position, die würde ich jetzt nicht jedem Spieler zutrauen, sondern das schafft man wahrscheinlich nur, wenn man Joshua Kimmich heißt und der Erfolg gibt ihnen recht. Und das hat Thomas Tuchel vielleicht nicht gewollt, dass er Joshua Kimmich da ein bisschen flexibler einsetzt. Gegen Leverkusen war ja Joshua Kimmich teilweise auch der Bewacher von Florian Wirtz. Also in den letzten Spielen kamen immer wieder Punkte und Momente, wo dann Joshua Kimmich irgendwo aufgetaucht ist, wo man ihn gar nicht verortet hat. Also das ist schon eine interessante Maßnahme von Vincent Kompany.
Dass mehr geredet werden muss, ist vielleicht aber auch dann heilsam für die Bayern, denn man hatte in den letzten, ja, in der Zeit unter Tuchel zumindest, auf dem Platz nicht das Gefühl, dass besonders viel geredet wird und dass eben die Abstimmung darunter auch tatsächlich sehr leidet. Jetzt nicht nur in Sachen Kimmich, sondern eigentlich auf allen Positionen, weil da wenig also Kommunikation war da, wenn Thomas Müller da war, dann wurde viel geredet, aber ansonsten wirkte es eben nicht so, als wenn die sich da untereinander besonders grün wären oder gerne miteinander reden oder spielen würden.
Ja, und das Spielsystem von Vincent Kompany benötigt eben auch viel Kommunikation. Also wenn du so hoch anläufst und wenn du so hoch verteidigst, wenn halt dann zwei Leute nicht mitmachen, dann läufst du in den Konter. Deswegen musst du viel miteinander reden. Und Min-jae Kim und Dayot Upamecano sind zwei Spielertypen, aber auch Persönlichkeiten, die eben eine stetige Ansprache brauchen. Also das sind halt, das ist auch gar nicht schlimm, das sind halt keine kaltblütigen Innenverteidiger, die ihr Ding durchziehen und da wie so Ritter durch die Schlacht ziehen, sondern die brauchen jemanden, der ihnen Orientierung gibt oder beziehungsweise sie müssen auch viel mit sich mit dem jeweiligen Partner reden und das kriegen sie gut hin und deswegen ist Kommunikation ein wichtiger Baustein der Bayern-Taktik.
Mhm. Und es spricht ja für sich, wenn die drei passstärksten Spieler aktuell in der Bundesliga Kimmich, Kim und Upamecano sind.
Ja, und wer hätte das gedacht, nachdem wir in der letzten Hinrunde teilweise schon üble Fehlpässe von Kim und Upamecano gesehen haben. Da siehst du mal, was man als Trainer dann doch bewirken kann. Also es ist nicht nur so, da sitzt halt ein anderer, sondern da... Trainer ist eben der das wichtigste Personal.
Und er hat sie dann eben stark gemacht, so stark, dass es gegen Leverkusen dann eben auch wieder ein sehr gutes Spiel war. Auch stark genug, um dann in der Champions League, dann jetzt vielleicht nicht gegen Aston Villa, aber gegen die dann noch kommenden stärkeren Brocken, Barcelona zum Beispiel, dann auch entsprechend bestehen zu können. Weil das war ja vor der Saison das, wo man gesagt hat, oh, vom Finale daheim trennen die Bayern, also erstmal so und so viele Spiele, aber dann eben auch eine gute Abwehr.
Ja, das Gerede vom Finale der Horm, das hört man diesmal nicht so viel wie damals 2011, 2012, weil die Situation einfach eine ganz andere war. Damals hat man ja 2010 ganz knapp das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand verloren und man hatte den Anspruch, jetzt sind wir einfach mal dran. Und das ist jetzt überhaupt nicht so. Man kommt ohne Titel aus einer Saison. Man weiß selber noch nicht so, wo man steht. Deswegen, als ich die Auslosung gesehen habe, dachte ich mir, 8 Spiele ohne Niederlage sind drin. Auch gegen Barcelona sehe ich die Bayern da favorisiert. Auch gegen PSG sehe ich sie in der Favoritenrolle. Sie müssen es nur umsetzen. Aber es kommt wirklich darauf an, wie Vincent Kompany jetzt die Mannschaft durchmischt und eben entsprechend rotiert, denn es ist eine Menge Holz, was da gespielt werden muss.
Jetzt steht ja erstmal Aston Villa an. Würdest du sagen, das ist ein Spiel, wo man vielleicht oder wo Kompany vielleicht Palinha dann mal eine dieser Chancen gibt, ein Spiel, wo er sich zeigen kann, weil er die Premier League kennt, weil er gegen Aston Villa schon mal gespielt hat, auch wenn er beide Gastspiele verloren hat in seiner persönlichen Statistik mit Fulham?
Weiß ich nicht. Also Vincent Kompany hat gesagt, er schaut nicht auf Namen. Also, und das glaube ich ihm auch. Ich glaube nicht, dass der vor seiner Taktiktafel steht und dann bei den Magnetknöpfen rechts merkt, ha, da ist ja der Palinha, den sollte ich vielleicht auch mal einsetzen, weil der hat ja einen großen Namen und war teuer, sondern Vincent Kompany geht es einfach darum, das Spiel zu gewinnen. Es ist, der Spruch hat einen alten Bart, aber ich glaube, der langen Bart, ich glaube, der schaut wirklich von Spiel zu Spiel. Und das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Ich glaube, so arbeitet Vincent Kompany tatsächlich und deswegen kann es sein, dass wir Herrn Palinha noch ein bisschen länger auf der Bank erleben werden.
Trifft ja jetzt Vincent Kompany auf einen Mann, der auch bei den Bayern gehandelt wurde für die Trainerbank, Unai Emery. Hat das irgendeine Bedeutung, außer dass wir da schöne Geschichten draus stricken können?
Ja, Max Eberl würde jetzt da vehement widersprechen, weil Unai Emery gilt als jemand, der abgesagt hat, ohne gefragt worden zu sein. Aber es ist natürlich schon eine nette Geschichte, dass jemand, der den Job vielleicht haben hätte können, dann auf die Bayern trifft. Ich gehe mal davon aus, dass aus Bayern Sicht das Thema ganz flach gehalten wird, weil man hat ja jetzt einen guten Trainer, man hat ja im Nachgang alles richtig gemacht, auch wenn es lange gedauert hat. Und könnte mir vorstellen, dass wenn die Bayern deutlich gewinnen gegen Aston Villa, dass da vielleicht mal ein kleines Sprüchlein auf dem Bankett kommt, auf dem Bayern-Bankett, dass dann Jan-Christian Dresen als CEO sagt, ja, Vincent, du bist auch sogar besser als Unai Emery oder irgendwie sowas.
Was erwartest du denn da für einen Ausgang? Was erwartest du überhaupt für ein Spiel und was erwartest du für einen FC Bayern in diesem Spiel?
Ich erwarte den gleichen FC Bayern wie in den letzten Wochen. Man muss natürlich schauen, wie geht's mit Harry Kane weiter. Der hat sich ja eine Blessur zugezogen, war wohl sehr schmerzhaft, hat er uns nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt, ob du da entsprechend umbauen musst. Aber der Kader ist breit genug. Gerade auf den Flügeln hat man ja nach der Rückkehr von Leroy Sané wieder alle Möglichkeiten. Michael Olise ist jetzt gegen Leverkusen nicht so auffällig gewesen, aber grundsätzlich, die Bayern sind Favoriten. Und ich bin der Meinung, in der Champions League am besten sofort Gas geben. 3, 4, 5 Siege vielleicht einfahren, dann kannst du es hinten raus dann vor der K.O.-Phase vielleicht ein bisschen schlabbern lassen. Also ich glaube nicht, dass die Bayern sich mit einem Unentschieden zufrieden geben würden.
Harry Kane nicht nur angeschlagen, sondern gegen Leverkusen auch erstmals im Bayern-Trikot ohne Torschuss. Das ist auch bei ihm sehr bemerkenswert.
Ja, richtig. Ich mache ja auch immer Einzelkritiken und Noten. Ich habe ihm dann schweren Herzens die 5 geben müssen, aber es war nicht sein Spiel. Und er wurde natürlich auch entsprechend bearbeitet von der Leverkusener Defensive, aber als Wunderstürmer Nummer 1 wenigstens den Torschuss hätte er hinkriegen können in den 86 Minuten, die er gespielt hat. Aber er saß ganz locker. Er hat gesagt, er hat viel gelernt in dem Spiel.
Was er dann vielleicht gegen Aston Villa auch anwenden kann, genau. Und dann sich dafür wieder schadlos halten wird. Also zu wenig Tore schießt er definitiv nicht. Das ist seine persönliche Statistik, die kann sich absolut sehen lassen. Dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter auf die Champions League.
Was sonst noch so los ist?
Denn nicht nur die Bayern sind gefordert unter der Woche, sondern die gesamte deutsche Champions League-Teilnehmerschaft. Also die Bayern Mittwoch bei Aston Villa. Die Leverkusener, die empfangen am Dienstag schon Milan, aber wahrscheinlich nicht wieder im Komplett-Verteidigungsmodus. Oder wie erwartest du die dort?
Da erwarte ich sie ehrlicherweise wieder ein bisschen offensiver. Das ist ein Heimspiel. Das Prestige-Duell ist nicht ganz so groß, klar, großer Gegner, aber ich glaube, Xabi Alonso muss jetzt dann nicht so drauf achten, was denn da in den Medien los wäre oder bei den Fans, wenn man da vielleicht nur unentschieden spielen würde, was bei den Bayern bei einer Niederlage vielleicht schon ein Thema geworden wäre. Deswegen erwarte ich und ich erhoffe mir auch wirklich die alten Leverkusener.
Milan zuletzt dreimal sieglos zum Ligastart gewesen, dann dreimal in Folge gewonnen, auch das Derby gegen Inter mit 2-1, aber in der Champions League mit 1-3 gegen Liverpool verloren. Drücken wir mal die Daumen für Leverkusen, dass dann die nächste Milan-Niederlage dann zukommen wird. Borussia Dortmund nach dem 4-2 gegen Bochum, unheimliches Spektakel da am Freitag, nach 0-2, dann am Ende noch 4-2 jetzt gegen Celtic, für dich Favorit?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du Champions League Finalist bist, dann musst du einfach den Anspruch haben, dass du gegen Celtic gewinnst. Da gibt es kein Drumherum reden. Wie das Spiel dann wirklich läuft, schottische Mannschaften sind immer unangenehm. Das ist ja das Spannende am Fußball. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Deswegen schaut man sich so ein Spiel ja auch an. Aber als deutscher Champions League Teilnehmer mit der Strahlkraft von Borussia Dortmund musst du einfach mit der Haltung in das Spiel gehen, dass du sagst, das gewinnen wir heute.
Aber hat dich überrascht, dass diese Anpassungsschwierigkeiten jetzt in der Saison immer noch da sind, dass also die Balance zwischen Offensive und Defensive so in Schräglage gerade geraten ist oder immer noch ist?
Ja, aus der Ferne betrachtet sind mir die Dortmunder schon seit Jahren ein Rätsel. Es wurde ja auch immer die Mentalitätsfrage sehr oft gestellt. Da habe ich mir dann gedacht, okay, über Mentalität spricht man meistens, wenn man über Qualität nicht sprechen möchte. Das ist dann immer so die Ausfahrt, dass man sagt, die können es doch, die können es doch. Ich halte Nuri Sahin für einen sehr guten Trainer. Mir gefällt es, dass er auch ein paar Grausamkeiten vollzieht und nicht auf Namen Rücksicht nimmt und auch mal klar benennt, wenn ihm was nicht gefallen hat und wenn er sagt, ich möchte sowas nicht mehr sehen. Aber man muss dem Ganzen eben Zeit geben. Und ich finde, Edin Terzic hat teilweise zu viel Zeit bekommen und Nuri Sahin sollte mindestens genauso lange Zeit bekommen.
Wir sind ja auch noch am Anfang der Saison. Das vergisst man natürlich dann auch immer, weil es so Schlag auf Schlag wieder geht. VfB Stuttgart auch noch am Beginn eines, ja, im Prinzip eines teilweisen Neuaufbaus, aber offensichtlich ohne große Anpassungsschwierigkeiten. Die gefühlt machen die da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben, wobei 2-2 gegen Wolfsburg hätten sie damals wahrscheinlich auch durchaus unterstrichen.
Ja, auf jeden Fall. Und bei den Stuttgartern ist ja, denen wurde ja wirklich sehr, sehr wichtiges Personal weggekauft. Also sind ja quasi gefühlt jetzt alle in Dortmund. Also da muss man sagen, das liegt eben daran, wenn du einen Trainer hast, der eine glasklare Philosophie und eine klare Idee vom Fußball hat. Ähnliches kommt mir beobachten bei den Leverkusen an. Die haben letzte Saison ein System gehabt, eine Idee und dann war mal einer verletzt oder war müde, dann wurde der einzelne Mosaikstein ausgetauscht und es wurde ein neuer Stein reingesetzt und das Bild hat trotzdem noch gepasst. Und so ist es bei den Stuttgart dann auch und da muss man Sebastian Hoeneß schon loben, dass der da in Stuttgart was Nachhaltiges geschaffen hat und kein One-Hit-Wonder.
Das sind sie definitiv nicht. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Sparta Prag. Ich denke mal, klarer Sieg, oder?
Ja, natürlich. Also auch da muss ich sagen, kommt eben auf die Haltung an, wie du in so ein Spiel reingehst. Das ist ja das, was viele deutsche Europapokal-Teilnehmer sich in den letzten Jahren beim FC Bayern mal abschauen hätten können. Und dass man eben mit einer gewissen Haltung in so ein Spiel reingeht. Du weißt es, wie viel Mannschaften haben wir denn in der Europa League ausscheiden sehen gegen dritt- oder viertklassige Gegner und dann wurde gejammert. Und dann kamen die Frankfurter und haben gesagt, das ist für uns ein Fußballfest. Jedes Spiel machen wir zu unserem Spiel. Wir sind froh, dass wir in Europa aktiv sind. Und schon haben sie das Ding gewonnen. Also es kommt wirklich viel auf Haltung an, wie man so einer Aufgabe begegnet.
Und die Haltung von RB Leipzig gegen Juventus Turin muss auch eine gute sein. Sie haben zwar 4-0 gegen Augsburg gewonnen, sind seit 16 Bundesligaspielen ungeschlagen, aber jetzt kommt eben Juve. Die haben zwar auch dreimal 0-0 gespielt schon in der Serie A-Saison, aber eben auch noch überhaupt kein Tor kassiert.
Ja, also man könnte fast sagen,
Klassiker.
Die Italiener Tore nicht kassieren können sie. Also es gibt ja viele italienische Mannschaften, da hat man den Eindruck, wenn die vor dem Spiel einfach bestimmen und ausmachen, okay, heute kassieren wir kein Tor, dann wird es auch so kommen. Also aus der Ferne auch immer bewundernswert. Und wie man dann auch zufrieden sein kann danach. Also 0-0 ist ja für viele italienische Fans ein wunderbares Ergebnis. Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es ein 0-0 wird.
Hoffen wir nicht, weil damit wir am Fernseher dann nicht unbedingt einschlafen, obwohl es gibt ja auch 0-0s der etwas rasanteren Sorte und mal gucken, was da dann bei rauskommt. So, jetzt darfst du gleich noch ein bisschen Werbung machen, denn du hast ja auch noch einen Podcast.
Alle mal herhören.
Bei Sport1 nämlich die Bayernwoche, dein Podcast. Hatte ich eingangs schon mal erwähnt, ohne den Titel zu nennen, aber der muss natürlich gesagt werden, die Bayernwoche. Mach ein bisschen Werbung für alle, die es nicht kennen. Was genau treibt ihr da? Es geht vor allen Dingen natürlich um den Rekordmeister.
Ja, richtig. Also mein Kollege Bjarne Vogt und ich, wir haben den Podcast Die Bayernwoche. Einmal in der Woche gibt es eine Stunde Talk und Analyse rund um den deutschen Rekordmeister. Und was mir besonders wichtig ist, dass nicht nur ich und Bjarne da viel labern und unsere Meinung loswerden, sondern dass wir eben auch die Protagonisten zu Wort kommen lassen. Wir haben viele O-Töne immer im Gepäck und versuchen auch die Geschichten aus der Mixzone zu erzählen, die medial vielleicht nicht so vorkommen. Weißt es selbst, gibt es eine gute Aussage, die wird dann rauf und runter gespielt, aber was vielleicht auf der dritten, vierten, fünften Frage geantwortet wurde, da ist so ein Podcast natürlich das perfekte Vehikel dafür, um auch mal solche Geschichten zu erzählen. Und man bekommt ein bisschen Eindruck natürlich auch von meiner Arbeit, also zwischen Korea, München, Birmingham und so weiter. Das, was das Feedback betrifft, finden das die Leute auch ganz spannend.
Das ist definitiv spannend. Hast du denn manchmal auch schon so ein bisschen die Orientierung verloren, dass du aufgewacht bist und gar nicht mehr genau wusstest, wo bin ich jetzt? Bin ich noch unterwegs? Bin ich schon zu Hause oder bin ich schon wieder an der nächsten Stelle?
Nein, so weit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht. Aber es ist ein Privileg, dass man so einen Beruf hat und dass man sich vor allem mit größtenteils, also wir Sportjournalisten beschäftigen uns ja größtenteils mit jungen, gesunden Menschen, wenn sie mal nicht verletzt sind. Wir haben nichts mit Mord und Totschlag zu tun. Dafür sollte man dankbar sein und das Reisen ist manchmal nervig, so ehrlich muss ich sein, aber besser als nur im Büro zu sitzen.
Definitiv. Und du erzählst davon unter anderem eben im Podcast. Wann kommt der immer raus?
Donnerstag Vormittag nehmen wir immer auf und der ist dann am Donnerstagnachmittag online. Wir bemühen uns immer so schnell wie möglich zu sein. Manchmal weichen wir von diesem Turnus ab, wenn es aktuelle Spiele gibt etc. Aber jetzt am kommenden Donnerstag ist es natürlich perfekt. Am Mittwochabend spielen die Bayern und dann kann ich gleich mit O-Tönen und Analysen vollgepackt ans Mikrofon treten.
Und dann produziert ihr auch gerne, wenn du noch unterwegs bist, also auch eine Remote-Aufnahme.
Genau, richtig. Also wir haben beides, wir haben uns am Anfang sehr oft zusammen hingesetzt im Sender und hatten da entsprechend die Vorkehrungen getroffen, dass wir aufnehmen können. Jetzt eben durch die Reiserei, auch zum Beispiel bei der Bayern PR-Reise nach Korea, da hat sich das jetzt remote ein bisschen mehr eingeschlichen. Aber macht beides Spaß.
Mit schwierigen Arbeitszeiten für den Kollegen, der dann zu Hause ist.
Ja, richtig. Aber Bjarne, der ist so engagiert und der ist wirklich immer top vorbereitet und ist ein guter Stichwortgeber und ein guter Diskutant, an dem man sich auch mal reiben kann. Es ist kleine Pikanterie des Podcasts ist, dass er gebürtiger Bremer ist und ich bin gebürtiger Bayer und da merkt man schon, dass da manchmal so kulturelle Clashes stattfinden und wir necken uns auch gern. Also es ist, ich höre es mir gerne an. Ich höre es ja danach nochmal selbst an, was ich da alles so geredet habe und mir macht Spaß und meine Frau hört es mittlerweile auch an und ich kriege dann immer Feedback von meiner Frau. Die kam auch schon zweimal, wurde auch schon zweimal erwähnt, habe ich einmal geschimpft bekommen, was ich da so erzähle. Also es lohnt sich reinzuhören.
Die ehrlichste Kritik ist die der eigenen Frau.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich hab letztens das Wort Momentum benutzt, dann hat sie mit den Augen gerollt und hat gesagt, boah, das sagt doch jeder, sag doch was anderes.
Ja, aber es ist natürlich nun mal eine Vokabel, die im Fußball regelmäßig auftaucht. Aber die Diskrepanz Bremen und München, ich meine, der FC Bayern hat sie auch in der Führung. Jan-Christian Dresen, Bremer, in München.
Also ja, von daher passt doch. Das ist ja alles zu bewältigen. Also das ist ja bei uns Bayern so, wir lieben ja das eigene Land, aber wir schätzen natürlich auch alle anderen. Auch wenn es bei manchen Politikern nicht so rüberkommt, aber bei mir ist es so. Ich schätze alle.
Ein Herz für die Preußen. Das ist.
Ja, ich mag, und das habe ich im Podcast auch schon gesagt, ich mag Menschen und ich mag Fußballclubs mit einer Identität zum Beispiel und die nicht austauschbar sind. Und deswegen mag ich gerne Schalke, ich mag gern Bremen, ich mag den HSV, all diese Traditionsvereine, die eine wirkliche Identität haben, die nicht austauschbar sind. Und so ist es auch mit Menschen. Menschen aus dem Ruhrpott, aus Bayern, aus Hamburg. Alle, die können alle sehr, sehr stolz sein auf das, was sie an Kultur bieten können.
Und euren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt natürlich. Übrigens, das müssen wir am International Podcast Day, den wir heute zur Aufzeichnung auch haben, also der 30. September ist dieser International Podcast Day, nochmal sagen, solltet ihr definitiv die Bayern-Woche liken, abonnieren und natürlich mit 5 Sternen bewerten, aber auch den Feverpitch-Podcast bitte, da würden wir uns sehr drüber freuen und ich sage es in deinem Namen, auch Weiterempfehlungen sind auch immer bei Podcasts gerne genommen.
Ja, also ich werde auf meinen Auftritt hier nochmal hinweisen in der Bayern-Woche. Da kann man sich uns gegenseitig sehr gut unterstützen und helfen.
da freuen wir uns über die Erwähnung und danken euch fürs Zuhören und danken dir, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Reporter bei Sport1. Vielen Dank.
Danke dir.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.